Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Das Jahr ist zwar noch jung, aber der politische Zirkus hier in Berlin, der tanzt schon wieder. Und in diesem Zirkus tanzen allerhand Lobbyisten mit. Weshalb auch Ärztinnen und Ärzte Lobbyisten brauchen oder vielleicht auch nicht brauchen, darüber reden wir heute mit einem, nämlich mit Martin Degenhardt, der unter anderem hier in Berlin, ganz besonders hier in Berlin, die Interessen der Niedergelassenen tritt. Martin Degenhardt, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
Gerne. Wir haben uns, vielleicht muss man so ein bisschen Disclaimer machen, wie ist dieses Gespräch entstanden. Wir zeichnen heute am Mittwoch auf, es ist der 15. Januar. Und gestern Abend, Dienstagabend, war der Neujahrsempfang der Deutschen Ärzteschaft, traditionell im KDW. Was haben Sie denn da vermisst?
Also ich habe den Partner vermisst, die KBV, die sonst immer ja zusammen mit der Bundesärztekammer.
Ich dachte schon, Sie sagen, Sie haben den Lobster vermisst.
Den habe ich überhaupt nicht vermisst. Seit Jahren sage ich schon, ich glaube, es täte uns gut zu Gesicht, wenn wir darauf verzichten. Ja. Ich glaube, jeder, der dort Gast ist und gerne sowas isst, kann das auch in seiner Freizeit tun. Wir müssen das nicht diesen Eindruck von Dekadenz in der Öffentlichkeit erwecken. Gerade jetzt, wo es vielen Praxen nicht gut geht, gerade jetzt, wo wir darum kämpfen, eine Entbudgetierung hinzubekommen, glaube ich, ist es richtig oder war es richtig, dass es diesmal zum ersten Mal darauf verzichtet hat.
Entbudgetierung, damit die Ärzteschaft sich Lobster leisten kann. Sie haben es gesagt, der Partner ist weg, KBV und KV. Traditionell ist der Neujahrsempfang der Ärzteschaft ausgerichtet von 4 Organisationen: Kammer Berlin, KV Berlin, KBV und Bundesärztekammer. Und dieses Jahr sind es formal tatsächlich nur noch Bundesärztekammer und Ärztekammer Berlin. Und es waren sehr viel weniger Leute dort. Es hat sehr viel früher begonnen als sonst, um 6:30 schon. Haben Sie es als Gewinn empfunden, dass es etwas ruhiger war gestern?
Ich habe es erstmal als Gewinn empfunden, dass es früher stattgefunden hat, dass die Wartezeiten nicht mehr so lang waren. Also jeder, der das hört und vielleicht schon mal da war, kennt auch die Widrigkeiten, die mit dem KDW verbunden sind. Das war dieses Jahr alles anders gelöst. Die Trennung war begründet oder ist begründet damit, dass die beiden Organisationen, die dieses Jahr zusammen feiern wollten, nämlich die Kassenzahnärztebundesvereinigung, die Kassenärztebundesvereinigung, dieses Jahr ihr 75-Jähriges begehen und wollten dies eigentlich morgen, wir zeichnen ja Mittwoch auf, morgen tun, haben das aber dann abgesagt aufgrund der Neuwahlen. Und ich habe schon aber die Hoffnung, dass wir in irgendeiner Form dieses Jahr nochmal Feierlichkeiten begehen, vielleicht dann nach der Wahl, weil es ist natürlich ein Grund, gemeinsam zu feiern, dass die beiden großen Körperschaften auf der Bundesebene 75 werden. Ich persönlich an der Stelle hätte es auch stattfinden lassen, obwohl vielleicht weniger Bundestagsabgeordnete aktuell in der Stadt sind, weil viele eben Wahlkampf machen. Wir haben allerdings auch gestern gesehen, es war doch relativ viel Politikprominenz da, inklusive des Ministers und des Beamteten und parlamentarischen Staatssekretärs. Also ich glaube, das wäre am Donnerstag auch gegeben gewesen. Aber sei es drum, man hat diese Entscheidung getroffen. Ich habe die Hoffnung, dass wir das im Laufe des Jahres noch machen.
Der Anlass, Sie haben es gesagt, gemeinsames Kassenarztrecht, GKAR, heißt es, 1955 beschlossen, im August, glaube ich, dann irgendwie veröffentlicht. Das ist tatsächlich so, wir feiern die Selbstverwaltung dieses Jahr. Jetzt könnten wir ein wunderbares Gespräch weiterführen über die Gründe, die öffentlichen und vielleicht auch nicht öffentlichen Gründe, warum es gestern so war, wie es gestern war. Ich habe das so wahrgenommen, dass eine, zumindest in meiner Wahrnehmung, eine gewisse Mehrheit einen gewissen Nutzen gesehen hat gestern Abend. Es war ruhiger, es war gemütlicher, man ist sehr gut ins Gespräch gekommen. Über die Gründe, warum vielleicht man sich am Herbert-Lewin-Platz, Bundesärztekammer und KBV, auch etwas wegen anderer Gründe gestritten hat, werden wir an anderer Stelle nochmal reden. Das wird es vielleicht nochmal zu besprechen geben. Wir wollen heute über Lobbyisten reden. So, jetzt sag mal nochmal, wer ist Martin Degenhardt? Martin Degenhardt ist noch 39. Martin Degenhardt hat Politik studiert, ist also Politikwissenschaftler. Wenn man den Werdegang kurz zusammenfasst, haben Sie angefangen als Mitarbeiter von Abgeordneten. Sie waren im Büro von Horst Seehofer, als er CSU-Chef war seinerzeit. Muss man auch erstmal hinkriegen. Und dann seit 2010, das ist jetzt schon 15 Jahre her, sind Sie in die KV-Szene eingestiegen. Damals Fachreferent Politik, KV Bayerns. Die KV Bayerns ist immer noch formal ihre Arbeitgeberin, wenn ich das richtig sehe. Und dann wurde ja FALK gegründet, die Freie Allianz der Länder-KV, und sind 8 an der Zahl.
8 KV, genau.
Ja. 2012 haben sie quasi die Hauptstadtrepräsentanz übernommen. Seit 2016 sind sie Geschäftsführer von Falk und machen hier waschechten Lobbyismus für die Interessen der Niedergelassenen und ja, der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeuten. Vielleicht ganz kurz, wir können das in die Shownotes verlinken. Wir hatten dazu schon mal ein Interview geführt. Warum braucht es Falk? Was ist der Hintergrund? Vielleicht nochmal in 2 Sätzen für alle, die das Interview nicht lesen wollen. Warum braucht es Falk?
Weil es eine Kraft auch hier in Berlin braucht, die die Interessen der einzelnen Landes-KV, die die Themen am Ende umsetzen müssen, auch in den politischen Diskurs mit einbringt. Das muss und ist ganz oft überhaupt gar kein Widerspruch zu dem, was die KBV macht, sondern eine aus meiner Sicht sinnvolle Ergänzung. Trotzdem sagen wir als Falk, wir wollen in den Ländern so viel wie möglich regeln. Mhm. Und da haben wir natürlich gegen Bundesorganisationen immer wieder strukturelle Konflikte, weil natürlich eine Organisation aus sich heraus auch gerne Dinge entscheidet. Das ist aus meiner Sicht aber ein gesunder Diskurs, weil wir am Ende, glaube ich, gemeinsam das Ergebnis besser machen, weil wir diskutieren können darüber, wo soll die Entscheidung eigentlich stattfinden, wer soll die Kompetenz haben. Das war bevor es Falk gab nicht der Fall. Da hat der Bund im Grunde alles regeln wollen und dank Olaf Schmidt und anderen auch die gesetzliche Kompetenz bekommen, das zu regeln. Und wir haben mit Daniel Bahr dann angefangen oder unter Daniel Bahr dann angefangen, tatsächlich das in der Substanz zu ändern und dass beispielsweise die Honorarverteilung jetzt seit 14 Jahren oder 13 Jahren wieder auf der Landesebene stattfindet. Das ist, glaube ich, auch ein echter Gewinn für die Praxen, weil wir haben gesehen, als der Bund das damals gemacht hat, hat es bei gleicher Arbeitsleistung, bei gleichem Praxisspektrum zu echten Verwerfungen geführt. Das heißt nicht, dass die Länder da jetzt alles richtig machen. Das geht ja auch gar nicht, weil wir mit begrenztem Geld arbeiten. Das heißt, wir haben im Grunde nur den schwarzen Peter zu entscheiden, wem nehme ich eigentlich was ab. Aber ich glaube trotzdem, dass die Entscheidung da besser aufgehoben ist. Da gibt es viele andere kleine, beispielsweise Bedarfsplanung oder so, auch das selbstverständlich. Ein System, was nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall, so wie wir es jetzt gestalten, besseres ist.
Das heißt, das ist schon mal ein Lobbyerfolg gewesen von Falk, die Honorarverteilung wieder in die Länder zu bringen?
Das war unser erster großer Erfolg, so kann man es sagen.
Sehr gut. Vielleicht bleiben wir kurz dabei. Das ist ja schon in gewisser Weise was Interessantes, dass es für eine relativ kleine Interessengruppe, wir reden hier von den Niedergelassenen, am Ende sind das 180.000, 190.000 Menschen, und ihre Mitarbeiter natürlich, die ganzen Praxisteams, also reden wir vielleicht von 500.000, die es betrifft und natürlich am Ende diejenigen, die von denen versorgt werden, dass für so eine etwas überschaubare oder gut abgrenzbare Interessengruppe man sich verschiedene Interessenvertretungen schafft. Das in Toto, es gibt auch in anderen Wirtschaftsbereichen verschiedenste Verbände, die auch verschiedene Strömungen in sich vereinen, auch widersprüchlich sind. Es ist ja so, Lobbyisten werden ja auch als fachliche Berater betrachtet. Da ruft dann schon mal ein Abgeordneter an oder ein Referent aus dem Ministerium und sagt, hier, wir schrauben gerade an dem und dem Gesetz, kannst du mir mal schnell deine Einschätzung geben? Nicht, dass wir da Unfug machen oder so. Wie ist das denn dann mit Ihnen und, sagen wir mal, den Fachleuten in der KBV? Haben dann die jeweiligen Fachreferate oder Abgeordneten so ihre Lieblingsinteressenvertreter? Und mal werden sie angerufen, mal die von der KBV, je nachdem, mit wem man gerade gut kann?
Also ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Natürlich hat man Leute, mit denen man lieber spricht, auch öfter spricht. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Mhm. Und meist wird auch mit uns beiden übrigens gesprochen. Also dass man nochmal die Meinung spiegelt. Und wenn die KBV etwas eingebracht hat in der Stellungnahme, werde ich oft gefragt, seht ihr das genauso? Und in allermeisten Fällen tun wir das auch. Also die Zeiten, wo wir da große Widersprüche hatten, sind tatsächlich lange, lange vorbei. Insofern, ich kann mich in den letzten 5 oder 6 Jahren eigentlich nicht erinnern, dass wir ein erwähnenswertes Thema hätten, was den Hörer oder die Hörerin jetzt hier interessieren würde, wo wir nicht auf der groben Ebene immer einer Meinung gewesen wären. Was dann die Umsetzung angeht, da haben wir natürlich ab und an Konfliktthemen. Das ist aber auch wieder dem System geschuldet, weil natürlich eine Bundesorganisation am Ende Recht setzt und wir als kassenärztliche Vereinigung das in irgendeiner Form auch praktikabel umsetzen müssen. Das heißt, es geht ganz oft gar nicht um Politik und das politische Ziel an sich, sondern um die Frage, wie können wir das ausgestalten, dass es praktikabel ist. Und das ist natürlich deswegen für die Praxen relevant, weil wenn jemand etwas nicht praktikabel ist, dann ist es erstens immer Bürokratie, mehr Bürokratie als notwendig. Und zweitens natürlich mit Kosten verbunden. Die Kosten sind dann am Ende von den Praxen zu tragen. Und deswegen haben wir ein großes Interesse daran, dass die Prozesse so laufen, dass sie praktikabel sind, weil ansonsten würde das bedeuten, es muss mehr Personal in den KV'n geben, das, wie gesagt, von den Praxen zu zahlen ist. Da haben wir manchmal leichte Rütteleien, eher auf der operativen als auf der politischen Ebene. Und auch das ist ein Grund, dass es gut ist, dass es uns gibt.
Klingt total charmant, was Sie da sagen. Wir arbeiten uns gleich mal noch ein bisschen an den Details ab und dann wird es vielleicht etwas differenzierter, weil auch ein Martin Degenhardt, der 8 Länder-KV'n vertritt, die ein paar Dinge mehr eint, als das vielleicht in der KBV-Vertreterversammlung hier und da zu einer Einigkeit führen würde. Auch der vertritt natürlich KV'n, die verschiedene Fachgebiete und auch da auch konfligierende Interessen natürlich vereinen muss. Können wir gleich nochmal sprechen. Machen wir es nochmal ein bisschen größer, global-galaktisch Lobbyismus. Allein dieses Wort, wenn man es ausspricht, fühlt sich schon total schlecht an. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie den Begriff Lobbyist aussprechen?
Ich verwende den ganz bewusst, weil ich es tatsächlich die Arbeit, die ich mache, für essentiell in unserem demokratischen System halte. Es gibt Kollegen, die sagen Interessenvertreter. Es gibt auch welche, die sagen, ich bin Verbandsgeschäftsführer. Das klingt
Politikberater.
Politikberater, das klingt alles smoother. Bei Lobbyist denkt man irgendwie, aus denen, die man aus den Filmen kennt, aus irgendwelche schmierige Menschen, die mit schwarzen Koffern voller Geld drin durch die Stadt laufen und versuchen, irgendwelche Politiker hinter die Fichte zu führen. Das Gegenteil von hinter die Fichte führen ist der Fall. Ich glaube, eine Sache ist ganz entscheidend und das unterscheidet auch die Guten von den Schlechten. Dein Gesprächspartner muss immer wissen, mit wem hat er es zu tun und von wem wird er bezahlt und welche Interessen leitet er. Mhm. Die Aufgabe des Gesprächspartners, von Ihnen als Journalist, aber auch von politischen Stakeholdern, ist es dann, das ins Gewicht zu setzen, was sagt beispielsweise ein genauso transparent arbeitender Kassenvertreter dazu, wie ist die öffentliche Meinung dazu und muss in diesem Lichte eine politische Entscheidung treffen. Das heißt, wir begleiten natürlich politische Entscheidungen sehr intensiv und ich neige manchmal auch in einer Hybris dazu zu sagen, das haben wir doch damals im Gesetzgebungsverfahren und so weiter, weil man natürlich oft eng dabei ist, nur man entscheidet am Ende nie, sondern entscheiden tun die, die gewählt worden sind im Parlament. Und deren Aufgabe ist es tatsächlich auch, so blöd das jetzt klingt, zwischen guten und schlechten, zwischen bösmeinenden und gutmeinenden Lobbyisten zu unterscheiden. Natürlich kann man das, sollte man das labeln, also entscheidend ist die Transparenz. Also dass, wie gesagt, jedem Gesprächspartner zu jeder Zeit klar ist, ich, Martin Degenhardt, arbeite für niedergelassene Ärzte, ich werde von 8 KV'n bezahlt. Das ist mein Interesse, was ich hier mit Charme, mit Brachialgewalt, mit was auch immer durchsetzen muss.
Es gibt ja bei Einzelnen, also wir wissen alles, wir haben das Lobbyregister, das entwickelt sich auch weiter, ne? Da gibt es auch immer wieder sich verändernde Vorschriften und mittlerweile findet man da sehr reichhaltige Informationen. Teilweise sind manche Informationen freiwillig, manche sind verpflichtend. Davon abgesehen gibt es durchaus Abgeordnete, die seit einigen Jahren dazu übergehen, so eine Art Transparenzhinweis auf ihrer Webseite zu veröffentlichen, wo sie alle halbe Jahre dann aktualisieren, mit welchen Interessenvertretern hatten sie Kontakt. Ich nenne jetzt nur mal beispielhaft Matthias Mifes aus der Gesundheitsszene, SPD-Politiker aus Rheinland-Pfalz, der hat diese Liste. Da sieht man auch Ihren Namen und alle anderen Namen. Wie stehen Sie zu solchen Listen?
Ich habe da überhaupt nichts gegen. Also ich habe nichts dagegen zu sagen, mit wem wir reden und ich habe sogar auch nichts dagegen zu sagen, über was wir reden, weil auch unsere Forderungen ja transparent sind. Es ist nicht so, dass wir die Dinge, die wir politisch fordern, am Ende, dass die aus dem hohlen Raum herausfallen, sondern es sind oft oder meistens Beschlüsse unserer Gremien, die uns auffordern, bestimmte Dinge umzusetzen. Das heißt, allein schon die Zusammenfassung, allein schon die Art und Weise, wie der Beschluss zusammenkommt, ist ein öffentlicher Prozess. Ja. Und wir setzen diesen öffentlichen Prozess dann natürlich in vertraulichen Gesprächen am Ende in Politik um. Wir versuchen das zu übersetzen, wo muss das stattfinden. Und dass das nicht alles, also wir führen ja auch öffentliche Debatten hier auf Berliner Bühnen, auch in öffentlichen Räumen wie gestern im KDW, da hört ja immer jemand mit zu. Aber natürlich braucht es auch ein gewisses Maß an Vertraulichkeit, wie es beispielsweise auch das im Journalismus braucht. Also für die Hörerinnen und Hörer vielleicht, es gibt da unterschiedliche Kategorien. Unter 1 wird man mit Namen zitiert, unter 2 heißt es aus KV-Kreisen, in Wirklichkeit war es Martin Degenhardt. Und unter 3 darf der Journalist eben das, was er gehört hat, zwar in irgendeiner Form verwenden, aber eben nicht im direkten Zusammenhang. Und Ähnlich sind natürlich auch Informationen in einem vertraulichen Gespräch mit Politikern oder politischen Stakeholdern. Nur weil es diese Kategorien da nicht gibt, glaube ich, ist das genauso richtig, dass man da auch differenzieren muss. Ja, das kann ich so öffentlich sagen und auch manche Informationen, wo man sagen muss, die gebe ich dir mit, weil sie aus meiner Sicht relevant sind, aber das ist nichts für die politische Bühne.
Ja, die Berliner Blase, ich versuche es mal so als aus Beobachtersicht zu formulieren und auch da vielleicht noch ein Disclaimer oder sagen wir vielleicht mal potenzieller, ne, nicht potenziell, ein definitiver Interessenkonflikt. Auch wir als Beobachter sind ja Teil dieser Blase und Sie haben es gerade gesagt, natürlich sind auch Journalistinnen und Journalisten abhängig, was heißt abhängig, oder profitieren von einem vertrauensvollen Zugang zu Informationen, zu Quellen. Und in dieser Blase, das kann man sehr gut beobachten an sich selbst, aber auch an anderen, erlebt man was sehr Kumpelhaftes. Es ist eine sehr überschaubare Clique. Man kennt sich lang und es hat was auch sehr Joviales, nenne ich es mal. Man duzt sich in aller Regel, ja, oder viele jedenfalls. Und man merkt, dass auf diese Weise eine gewisse Nähe entsteht. Damit baut man dieses Vertrauen auf. Ohne dieses Vertrauen wird Ihr Job ja nicht möglich sein. Vertrauen heißt ja aber auch, dass man eine gewisse Intimität zulässt, die aber ja nicht öffentlich werden darf. Ich drücke es anders aus. Wenn Sie zu einer Abgeordnetenperson, zu einer Person in einer Abteilung X eines Ministeriums Y eine sehr vertrauensvolle Beziehung aufbauen, geben und nehmen, Informationsaustausch, dann wollen Sie, glaube ich, nicht zwingend, dass jetzt jeder sofort darüber spricht, mit wem war der Degenhardt gestern Abend wieder ein Bier trinken.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht wollen würde. Es findet ja insofern statt, als dass man erstens an so Veranstaltungen wie gestern, aber natürlich auch an den Orten, wo dann das Biertrinken stattfindet, meistens auch andere Kollegen mit anderen trifft. Also auch das ist nicht so viele Hinterzimmer, finde ich, wie sich das der ein oder andere wahrscheinlich, der das gerade hört, in der Praxis vorstellt. Also ich glaube, der Umgang ist genauso, wie Sie ihn beschrieben haben. Das ist auch nicht schädlich. Ich glaube, dass Menschen, die in der Politik arbeiten, auch grundsätzlich dazu neigen, eher besser, eher freundlicher, eher mehr zu kommunizieren. Das wird das Ganze beschleunigen. Sondern entscheidend ist ja, dass am Ende ein Prozess steht der Entscheidung, der natürlich von allen möglichen Seiten beeinflusst wird. Also ich weiß, wenn ich mit einem Politiker rede, dass der, wenn er das gut macht oder auch ein Referatsleiter, ein Abteilungsleiter im Ministerium, bei nächster Gelegenheit das einem Kassenvertreter sagt und sagt, mir hat jemand, oder wenn man sich besser kennt, vielleicht auch, mir hat Herr Degenhardt übrigens Folgendes gesagt, wie steht ihr dazu? Um sich in der Kenntnis dieser beiden Dinge eine Meinung zu bilden. Schwierig wird es für mich, wenn der Gesprächspartner nicht weiß, welche Interessen stehen eigentlich hinter der Person, die da gerade spricht. Auch solche Leute gibt es en masse. Wir haben Agenturen, mal seriöser, mal unseriöser, die zum Teil eine Vielzahl von Mandanten haben, wo der Gesprächspartner gar nicht weiß, für welchen Mandant, aus welchem Interesse heraus kommt eigentlich gerade das Argument. Und ich finde, wenn man das nicht weiß, dann kann man das Argument auch nicht in dem Lichte bewerten, wie ich es gerade beschrieben habe.
Ja. Das ist spannend. Die gesamte Politikberatungsszene, die verdient ja Unsummen damit, nicht? Also das sind ja sehr stattliche Honorare auch möglich. Jetzt ist es bei Ihnen anders. Bei Ihnen hängt das Label KV quasi auf der Brust. Im Zweifel weiß man einfach, wer Martin Degenhardt ist, wenn er von der KV Bayerns oder von Falk geschickt wird. Sie haben gerade diese Agenturen angesprochen. Da müssen wir jetzt namentlich niemanden nennen. Die kann man super alle ergoogeln. Ne, einfach mal suchen und wir machen in die Shownotes, machen wir vielleicht auch noch einen Link rein zu einer Geschichte, die ist letztes Jahr veröffentlicht worden. Ich meine, es sei Korrektiv und ARD gewesen. Ich glaube auch die Süddeutsche war da mit dabei. Die haben, ich fasse es kurz zusammen, die haben eine Agentur gegründet, eine Fake-Agentur und haben dann und relativ offene Karten sogar gespielt. Die haben gesagt, ihr Mandant sei ein Tabakunternehmen aus Großbritannien, glaube ich, namentlich nicht genannt, und haben dann dort in dieser Recherche skizziert, wie schnell man eigentlich Termine auch bei Abgeordneten bekommt, bis zu der Tatsache, dass Abgeordnete gewisse, ich sag mal, Zubilligungen gemacht haben im Sinne von, ja, ich nehme mir das mal mit, ne, ich kümmere mich mal drum. Das verlinken wir einfach mal, müssen wir gar nicht in die Tiefe. Ist das, was da beschrieben wurde, für Sie schlechter Lobbyismus?
Ja, das ist furchtbarer Lobbyismus. Für mich ist das aber auf der anderen Seite auch Politikdarstellung. Also ich nehme mal ein klassisches Beispiel, ein schlechtes Beispiel. Ein klassischer mittelständischer Unternehmer im Gesundheitswesen ärgert sich über ein Thema und sagt irgendeiner Leute, ich will jetzt mal in Berlin mit einem reden, den mal richtig sagen, dass das nicht funktioniert.
Da fragt man ja die Abgeordneten.
Und genau. Und dafür gibt's aber Agenturen, die nehmen, wie Sie schon sagen, eine Stange Geld, um dann in einem Abgeordnetenbüro anzurufen und zu sagen, ja, das ist ein Unternehmer, zweifelsfrei aus der Nähe, im Wahlkreis oder wie auch immer, der sucht das Gespräch zum Thema X, sind Sie dazu bereit? Viele Abgeordnete sind dazu bereit, auch weil sie interessiert sind. Und dann habe ich aber beispielsweise ein Heil- und Hilfsmittelprodukt, also klassisches Gesundheitswesen. Das heißt, sinnvoll wäre ein Abgeordneter aus dem Gesundheitsausschuss oder aber vielleicht noch aus dem Wirtschaftsausschuss.
Ja.
Ja, dann gibt es aber Agenturen, die bringen sie dann mit zwei Abgeordneten aus dem Landwirtschaftsausschuss beispielsweise zusammen. Das ist hochgradig unseriös und deswegen sage ich Politiksimulation, weil dieses Gespräch natürlich überhaupt nichts bringt. Da kann der Abgeordnete sogar noch so viel sagen, ja, ja, ich setze mich in der Fraktion dafür ein. Vielleicht macht er das sogar, weil er so blöd ist. Er ist nur themenfremd. Das heißt, seine Kollegen werden ihm überhaupt nicht zuhören in dieser spezifischen Sache. Und das meine ich mit schlechtem Lobbyismus, weil wir da viele haben, die hier viel Geld damit verdienen, in dieser Stadt und dieses Produkt anbieten, was ich für absolut schlecht für unseren Berufsstand halte. Und glaube, das ist auch einer der Gründe, warum unser Berufsstand nicht der allerbeliebteste in der Welt ist. Wenn man mal in Deutschland fragen würde, glaube ich, kämen wir relativ weit unten. Obwohl, ich habe es eben schon mal gesagt, wir aus meiner Sicht einen essentiellen Beitrag für den demokratischen Meinungsbildungsprozess liefern. Und der zweite schlechte Lobbyist ist der, der willentlich oder wissentlich die Unwahrheit erzählt. Auch die gibt's.
Beispiel?
Leute, die falsche Zahlen nennen permanent, die mit auch gerade aus dem AfD-Umfeld mit einem insgesamt einer thematischen Hybris hier rumlaufen, die einfach nicht den Fakten entspricht. Und das halte ich für genauso oder mindestens noch gefährlicher unseriös.
Da muss ich jetzt direkt reingrätschen. Lobbyisten sind ja Interessenvertreter. Und nun wissen wir ja alle, dass die Wahrnehmung unserer Welt Vorurteilen unterliegt, Annahmen, Haltungen, Wertvorstellungen, auch religiöse im Übrigen. Und wir mit diesen ganzen Biases, die ja vollkommen legitim, weil Usus sind, die Welt verschiedentlich betrachten. So. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und bleibe in unserer Szene, in der Medizin, im Gesundheitswesen. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel, das nach dem, was Sie gerade gesagt haben, eigentlich schlechter Lobbyist sein müsste. Und zwar gewisse Positionspapiere der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zum gesundes Herzgesetz. Das, wie wir alle wissen, ja jetzt sehr wahrscheinlich nicht kommen wird. Wenn man diese Positionspapiere der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, der man jetzt zunächst mal nur attestieren kann, dass sie im besten Falle nur das Beste will für unsere Herzen, wenn man mit Verstand diese Quellen liest, dann fehlen da ganz viele Quellen. Da wird natürlich selektiv informiert. So, das wäre nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, eigentlich schlechter Lobbyismus, weil er nicht ehrlich ist.
Ja, die Frage ist, ob Weglassen von bestimmten Dingen unehrlich bedeutet, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe das Papier nicht gelesen, insofern kann ich zum Konkreten nichts sagen. Dass man natürlich seine Argumente wägt, in dem Sinne, dass sie die eigene Position unterstützen und Argumente weglässt, die vielleicht auch Schwächen der eigenen Argumentation aufzeigen, das halte ich auch für legitim. Es ist dann Aufgabe übrigens von auch Journalisten, das aufzudecken, wie sie es jetzt gerade beim gesunden Herzgesetz geschrieben haben, dass sich aufmerksame gerade Fachjournalisten das angucken und feststellen, Leute, da habt ihr aus unserer Sicht nicht ordentlich fachlich gearbeitet, da fehlen Quellen, da fehlen bestimmte Studien und auch das kriegen ja dann wieder Entscheidungsträger mit. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass das Wichtigste ist, dass der mögliche Entscheidungsträger so gut informiert ist, wie es sein kann. Das ist jetzt eine absolute Fantasiewelt, weil die alle auch andere Zwänge haben. Mhm. Den bestinformiertesten werden wir sicherlich nicht haben, aber jemanden, der gut informiert ist und der sich vor allem mehr als eine Meinung anhört. Ich glaube, das ist schon das Entscheidende. Und damit werden auch die entlarvt, die in ihrer eigenen Argumentation wahnsinnig überzeichnen. Und es ist beispielsweise auch, wir lassen auch natürlich bestimmte Dinge, die unsere Argumentation jetzt nicht zwingend fördern, eher weg oder sagen sie, wenn nur ganz leise. Es ist dann die Aufgabe des politischen Widersachers im vorpolitischen Raum, also sprich den Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, wem auch immer, das aufzudecken und zu sagen, da sagt die aber nicht die Wahrheit. Also ich nehme ein Beispiel. Die Krankenhäuser, ich habe gestern von einem Krankenhausarzt nochmal gehört, der sagte, naja, also die Niedergelassenen, die behandeln 30% nur Fälle, die eigentlich überhaupt gar keinen Arzt brauchen, die brauchen niemand. Eigentlich brauchen wir die Niedergelassenen deswegen gar nicht. Die wichtigen Kranken oder die richtigen Kranken sind eh alle im Krankenhaus. Dass die ganz richtigen Kranken im Krankenhaus sind, das ist, glaube ich, wahr. Nur, wenn es die Niederlassungen nicht gäbe oder wenn diese 30% der Fälle dort nicht behandelt werden und die landen alle in der Notaufnahme, dann kann jede Klinik dicht machen. Die können das überhaupt nicht auseinanderhalten. Die wären organisatorisch am Ende. Und diesen Widerspruch aufzudecken, das kann man entweder im Zwiegespräch oder in einer öffentlichen Diskussion, aber natürlich auch, wenn dieses Argument von politischen Stakeholdern an mich herangetragen wird, nämlich beispielsweise, wir brauchen die doch gar nicht, die machen doch keine richtige Medizin, ihnen dann zu sagen, na ja, aber wenn wir die auf die Kliniken loslassen, dann müsst ihr gar keine Klinikreform mehr machen, dann könnt ihr ein geschlossenes Schild dranhängen. Das ist dann meine Aufgabe, das so klar zu sagen, das kann man mal netter und mal wie jetzt etwas pointierter, ja. Das hängt auch am Gesprächspartner.
Ja, dazu mal, ich meine, dass ich als Mensch im Krankenhaus natürlich die Welt aus Krankenhausbrille sehe, ist auch nicht illegitim. Und dass ich als Mensch bei einem Supramaximalversorger, wir sitzen hier direkt unterm Bettenhaus der Charité in Mitte, dass ich natürlich als jemand, der in einem Supramaximalversorger arbeitet, im Zweifel die Gesellschaft nur so wahrnehme, dass sie potenziell in einem fürchterlichen Sichtum inbegriffen ist, ist auch nicht illegitim. Vielleicht, bevor wir auf die Möglichkeiten der Politiker mit all diesen Einflüssen umzugehen, und dann vor allem nochmal mit dieser Twitter-Rolle, die auch eine Körperschaft versus Interessenvertretung hat für die Ärzteschaft, will ich nochmal ein Beispiel für vielleicht auch fragwürdigen Lobbyismus anbringen. Dann haben wir vielleicht mal genügend Beispiele für schlechten Lobbyismus genannt. Wir nehmen mal das Medizinforschungsgesetz. Es wird gemeinhin auch als Lex Lilly bezeichnet. Vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, kurz zusammengefasst, Medizinforschungsgesetz soll, so behauptet es jedenfalls der Gesetzgeber, die Landschaft für klinische Studien verbessern. Und tatsächlich gibt es da drin eine Regelung, vertrauliche Erstattungspreise, aber die ist so speziell gemacht, und das ist tatsächlich auch aktenkundig, dass sie eigentlich nur einem Pharmaunternehmen für ein Produkt taugt, nämlich die Firma Lilly, für ein Abnehmarzneimittel. Das ist an anderer Stelle alles gut dokumentiert, machen wir auch in die Shownotes rein. Und da hat sich ja offensichtlich, wenn das alles so ist, wir nehmen das jetzt mal so zur Kenntnis, hat sich ein Unternehmen mit einem spezifischen Interesse durchgesetzt. Das Interesse per se ist ja nicht verwerflich, Herr Degenhardt. Aber der Umgang der Politik damit, wie müssen wir den beurteilen?
Die Politik muss, wie jetzt auch im nächsten Monat, ja alle 4 Jahre oder jetzt alle 3, in diesem Fall 3 Jahre, vor ihre Wähler treten und muss sich dafür verantworten. Und nachdem, und das ist ja das Gute an unserem freiheitlichen System und auch das Gute, dass wir investigativen Journalismus haben, die kritische Nachfragen stellen, auch wenn Behörden erstmal blockieren, dass sowas am Ende ans Licht kommt. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es fast immer ans Licht kommt. Also dass wir die Fälle, wo Politik in der Lage ist, ein solches spezifisches Interesse zu gestalten und dann sich dafür nicht am Ende verteidigen zu müssen. Da wüsste ich jetzt fast kein Beispiel, vielleicht weil es auch nicht aufgedeckt wurde, aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es die Regel ist, sondern dass die Regel genau der Fall ist, den Sie gerade beschreiben, nämlich, dass das öffentlich wird. Und dann muss sich Politik, in dem Fall hat sich ja namentlich auch das Bundeskanzleramt intensiv eingeschaltet, muss sich das Bundeskanzleramt rechtfertigen, warum macht man Politik nur für ein einziges Unternehmen? Und es mag vielleicht ja sogar gute Gründe geben. Im konkreten Fall sehe ich die Gründe nicht. Aber ich nehme mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Verteidigungspolitik, großes Verteidigungsindustrieunternehmen.
Rheinmetall
als Beispiel, dass man sagt, in der aktuellen Lage, wie wir sie haben, müssen wir was für die machen, weil wir brauchen das jetzt einfach, dass die 500 Panzer im Monat oder im Jahr, schaffen sie ja nicht, im Jahr mehr produzieren. Das kann man ja machen politisch, aber dann muss man es auch sagen. Und das Schlechte an dem MFG, also an dem Medizinforschungsgesetz, war, dass man es eben nicht gesagt hat, sondern dass es nur rausgekommen ist ja auch, weil, und auch das zeigt mal wieder, warum Lobbyismus in toto oder Lobbyorganisationen in toto dann gute Einrichtungen sind, weil ja die Verbände und auch andere Unternehmen immer wieder darauf hingewiesen haben. Auch deswegen sind ja Journalisten auch erst drauf gekommen, ja, da nochmal tiefer zu bohren, weil eben andere Firmen und wie gesagt auch die großen Verbände gesagt haben, warum macht ihr das eigentlich? Kein Mensch will das. Ja. Die haben es trotzdem gemacht, obwohl die großen Verbände gesagt haben, wir wollen diese Vertraulichkeit nicht. Ja. Und das zeigt auch da wieder, wenn Öffentlichkeit hergestellt wird, wenn es Fachmedien, das will ich heute mal auch so ausdrücklich lobend sagen, weil ich hier bei der Ärztezeitung sitze, wo Leute sitzen, die sich wirklich mit Nischenthemen beschäftigen, aber auch die Zeit haben, dann da tiefer reinzubohren, an Dinge ans Licht bringen, die alle, die seriös arbeiten, dazu zwingen, noch seriöser zu arbeiten. Weil wir haben ja kein Interesse daran, und ich will vielleicht auch kurz erklären, warum nicht. Wir haben ja natürlich kein Interesse daran, einmal in so einen Verruf zu kommen. Weil die Leute glauben einem ja dann nicht mehr. Also dieses System lebt von Vertraulichkeit, hatten sie eben gesagt. Aber sie lebt auch, es lebt auch von Vertrauen. Und Vertrauen heißt, dass man den anderen weder über den Tisch zieht, noch ihn mit falschen Fakten oder sonst wie füttert. Weil, ich nenne ein Beispiel, mich ruft ein Abgeordneter an, der bei Ihnen zum Interview verabredet ist, wo es um ambulante Versorgung gehen soll und will von mir Hintergründe und Fakten haben. Ich erkläre dem das, wie ich mir das vorstelle. Der erzählt das bei dem Interview und Sie sagen bei jeder zweiten Frage, das stimmt doch gar nicht, die Zahl ist falsch. Das hat noch, da gibt's Studien, die was völlig anderes
der
belegen.
Der ruft Sie nie wieder an.
Der ruft mich nie wieder an. Das heißt, ich habe ein ganz, ganz hohes Interesse, dass das, was wir machen, sauber ist. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich weiß, dass viele Kollegen das nicht machen, weil sie vielleicht auch noch nicht so lange dabei sind und das Standing haben. Mhm. Ich sage in ganz, ganz vielen Fällen, ich weiß es nicht, ich melde mich nochmal. Auch wenn ich eine ziemlich genaue Ahnung habe, weil ich jetzt lange dabei bin. Aber trotzdem, ich mich nochmal mit unseren Fachleuten rückkoppeln will, damit das dann wirklich sitzt, was man sagt. Und weil wir eben von unseriösen sprachen, da gibt es tatsächlich auch etliche Kolleginnen und Kollegen, die sich das schenken, auch weil sie glauben, das weiß ich eh so grob. Das stimmt wahrscheinlich auch oft, nur so grob hilft dir in einem Gesetzgebungsverfahren nicht, wo gegenüber im Zweifelsfall eine Krankenkasse sitzt, die eigene Daten hat und dann seriös vorrechnen kann, das, was ihr gerade macht, ist einfach nicht mit Fakten zu hinterlegen.
Und einen riesigen Fachleuteapparat natürlich auch beschäftigt. Auch da Disclaimer, wenn wir hier, wir sind in der Schumannstraße in Mitte, wenn wir da auf die andere Straßenseite gucken, da sitzt der GKV-Spitzenverband. Und man kann das immer wieder auch gut, also ich finde es immer wieder auch beeindruckend, wenn man sich zum Beispiel Plenarsitzungen des gemeinsamen Bundesausschusses anschaut, wo die wie aus der Pistole geschossen zu jedem Detail Kenntnis haben. Gucken wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Adressaten ihrer Arbeit. Das ist der Gesetzgeber und das ist natürlich die Stufe davor, oftmals in der Exekutive, die Ministerien, die Referate, die Abteilungen, die ja quasi, sagen wir mal, Formulierungshilfen etc. machen. Wenn ich jetzt in den Bundestag schaue, also anders gesagt, in den Ministerien ist die Expertise qua Beruf vorhanden. Die beschäftigen sich teilweise seit Jahrzehnten damit. Das sind Juristen oftmals, ganz tiefe Domänenkompetenz über ihre Gesetzesmaterien. Bei Abgeordneten sieht das anders aus. Jetzt muss man gar nicht mal nur die nehmen, die am 23. Februar dann neu in den Bundestag gewählt werden, vielleicht sich dann auch mit einem Politikfeld beschäftigen, Klammer auf müssen, Klammer zu, das für sie erstmal fremd ist. Ja, die haben alle Mitarbeiter, die sich idealerweise auch auskennen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Referenten. Aber ich nehme Abgeordnete oftmals so wahr, auch jene, die lange dabei sind, dass die naturgemäß auch nur eine überschaubare Kenntnis von gewissen Materien haben können. Eine ganz tiefe Expertise in jedem Politikfeld ist ja gar nicht möglich. Macht das Abgeordnete nicht im Zweifel auch, potenziell empfänglich für Fehlinformationen?
Theoretisch ja, deswegen sage ich ja, würde ich auch jedem Abgeordneten immer empfehlen, ich kenne auch die meisten, die das so machen, sich andere Meinungen anzuhören. Also nicht sich auf eine Beratung, eine Person zu verlassen, auch wenn es um beispielsweise ein Thema wie die ambulante Versorgung geht und man sagt, der Herr Degenhardt ist doch eigentlich ein vertrauenswürdiger Typ, alles, was der sagt, stimmt schon, darauf baue ich jetzt am Ende auf, sondern ein guter Abgeordneter, der muss gar nicht in den Themen so drin sein, sondern muss der Moderator sein, der danach beim GKV-Spitzenverband, danach bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft anruft und die gleiche Frage einfach nochmal stellt und dann diese drei Antworten nebeneinander legt und mit der Erkenntnis, und das ist ja der zweite Punkt, Abgeordnete haben ja auch nicht die Funktion, am Ende Gesetze zu schreiben, sondern zu hinterfragen, ist das, was das BMG sich im Lichte eines Koalitionsvertrags überlegt hat, denn eigentlich richtig und eine Korrektur darzustellen. Ja. Und da nehme ich schon wahr, dass das auch gerade jetzt von jüngeren Abgeordneten deutlich intensiver wahrgenommen wird, als das vor 16 Jahren oder 15 Jahren, als ich diesen Job angefangen habe, gemacht wurde. Da war noch eine andere Zeit.
Da wurde mehr genickt.
Genau, da war das Vertrauen noch größer und auch das Bedürfnis, selber als junger Abgeordneter was zu gestalten, war dann nicht, fragen Sie mich nicht warum, war nicht so ausgeprägt. Das sind jetzt andere Typen. Der erste, der damit angefangen hat, war Jens Spahn, als er gesundheitspolitischer Sprecher war. Vorher waren die Sprecher eigentlich die erklärt haben, warum ihr Minister was Gutes gemacht hat. Er ist dann selber nicht Minister geworden, sondern Hermann Gröhe. Und viele haben gesagt, der heimliche Minister sitzt aber im Parlament, weil er derjenige ist, der die Marschrichtung permanent vorgibt. Das war, ist ein lebendes Beispiel dafür, dass man sowas aus dem Parlament auch kann. Dafür muss man aber unfassbar fleißig sein, tief in die Materie einsteigen, damit man eben auch gegenüber den von Ihnen erwähnten Experten im Ministerium argumentationsfest ist.
Das sagt man ja übrigens auch Karl Lauterbach, dem amtierenden Minister, nach, dass er in der Zeit davor, und zwar weit auch davor, wir wissen, er sitzt seit 2005 im Bundestag und da schon mächtig, mächtig Gesetzgebung mitgemacht hat, war ja auch Intimus von Ulla Schmidt, wenn man so will. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also Ihre Feststellung oder Ihre Beobachtung ist die, dass die jüngere Abgeordnetengeneration souveräner damit umgehen und ihr Mandat, das ja der Gesetzgeber ist, ist ja nicht das Ministerium, auch in dieser Souveränität interpretieren.
Erstens das und zweitens aber auch, muss man wissen, dadurch, dass das Parlament jetzt so viel größer geworden ist, ändert sich ja nach dieser Wahl jetzt, ja. Die Fachgebiete auch kleiner geworden sind. Das heißt, die Abgeordneten hatten viel, viel kleinere Themenfelder, in die sie dann natürlich auch mehr Zeit stecken konnten. Mhm. Das heißt, der Gesprächspartner zu einem Thema, ich nehme jetzt mal kein ambulantes, sondern sage mal Krankenhausreform, der war da viel tiefer drin als früher, weil er nebenher früher hätte noch Arzneimittel und was anderes machen müssen. Und insofern konnte man mit dem dann auch super über Krankenhausreform reden. Wenn ich dann den Kollegen drei Türen weiter gefragt habe, der Pflege macht und will, also Altenpflege macht und will von dem wissen, was hältst du von der Krankenhausreform, kriege ich vielleicht auch eine Antwort, die für Laien fundiert klingt, aber die natürlich dann für die Fachdiskussion auf Paragraphenebene schon wieder absolut raus sind. Und deswegen ist, glaube ich, da das Entscheidende auch wieder weg von den Agenturen, die einem irgendeine hinsetzen. Man muss mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit reden. Das ist eigentlich die Kunst von Politik. Das ist die Kunst von gutem Lobbyismus. Nicht den ganzen Tag mit Gott und der Welt quasseln, sage ich mal so, sondern zu wissen in diesem Gesetzgebungsverfahren, für dieses spezielle Thema sind das die 7 oder 8 entscheidenden Leute. Mehr brauchst du nicht. Und mit denen musst du einen Austausch haben. Und alles drumherum kannst du zu dem Thema vergessen. Mhm. Und es kann sein, dass dann 4 Wochen später ein anderes Thema angeflogen kommt, wo das 5 völlig unterschiedliche Personen sind, die dann aber die wichtigsten sind in dem Moment. Und das zu wissen und auch zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, da einzugrätschen, also Timing. Das sind so die beiden essentiellen Dinge, die man können muss, um, glaube ich, hier auch erfolgreich zu sein.
Verstehe. Jetzt haben Sie schon etwas angesprochen, auch ein interessanter Aspekt mit Blick auf die 21. Wahlperiode, die dann quasi nach dem 23. Februar beginnt, dass der Bundestag erheblich kleiner sein wird. Wir sind jetzt inklusive Überhang- und Ausgleichsmandataren bei 730 Abgeordneten. Dann werden wir gut 100 weniger haben. Und das Ganze eben auch nochmal mit einem Faktor multipliziert, weniger wissenschaftliche Mitarbeiter. Gestern Abend haben wir uns schon über den Arbeitsmarkt Sorgen gemacht, was aus diesen Leuten werden würde. Wenn Sie jetzt gerade sagen, ja, es ist eigentlich ein Schutz, wenn ich als Abgeordneter begrenztes kleines Themengebiet habe, kann ich mich selbst besser aufschlauen, als wenn ich 10 Themen mehr habe, dann muss ich Sie ja so verstehen, dass das eigentlich das künftige Parlament einer größeren Gefahr für schlechten Lobbyismus ausgesetzt ist.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig auch mal aus falscher oder schlechter politischer Einflussnahme, und das sehen wir jetzt schon, auch aus den einzelnen Häusern. Mhm. Also nochmal, die Aufgabe des Deutschen Bundestages ist zu entscheiden und aber gleichzeitig auch Vorlagen zu korrigieren. Und wir erleben seit Jahren ein massives Aufwachsen der Stellen in den einzelnen Ministerien. Ich glaube, alleine in der letzten Legislatur waren es 100.
Wenn immer größer.
Werden im BMG schon, also die sind jetzt mittlerweile, hat reicht der Neubau schon nicht, sondern die sitzen im alten Gebäude. Genau. Immer noch, so viele sind es geworden. Und gleichzeitig ist aber die Personalausstattung der einzelnen Abgeordneten nicht größer geworden. Wenn man da in andere Parlamente guckt, auch die kleiner sind, also sowohl nach Polen, aber vor allem auch in die USA, dann ist die personelle Ausstattung dort, sowohl eines Congressman und eines Senators erst recht, bedeutend anders. Das heißt, die können dann eben auch das tiefe Bohren in Themen tatsächlich auch klug an ihre Mitarbeitenden delegieren. Und deswegen wäre tatsächlich meine Forderung schon vor der Parlamentsverkleinerung gewesen, dass die Personalausstattung der Abgeordneten eigentlich deutlich besser sein muss und gleichzeitig die Personalausstattung der Ministerien auch wieder weniger werden könnte. Weil auch da merkt man, da sind sehr viele Leute, die oft, je nachdem, in welchem Referat sie arbeiten, nicht so schrecklich viel zu tun haben, die sich dann Dinge überlegen. Und wenn sich Beamte Dinge überlegen, dann ist das oft Bürokratie, die wir dann hier gemeinsam wieder lautstark beklagen.
Das ist interessant. Also Martin Degenhardt fordert an dieser Stelle, dass man eigentlich, das ist ja dann sicherlich über Abgeordnetengesetz auch zu regeln, den Abgeordneten größere Pauschale gibt für Mitarbeiter.
Ja. Halte ich für sachgerecht, um ihrer Kontrollfunktion gerecht zu werden, weil wenn nur eine Seite personell immer weiter aufwächst, ist es ja logisch, dass die andere irgendwann nicht mehr hinterherkommt.
Die haben heute so, helfen Sie mir kurz, um die 20.000 im Monat, ne? Ja. Die man mehr oder weniger nach Gutdünken ausgeben kann. Entweder bezahlt man jemanden richtig gut oder man leistet sich halt mehr.
Weil da auch Grenzen sind im Sinne von, dass man sich an der Beamtenvergütung orientieren muss. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass man einer Person beispielsweise
20.000 Euro,
20.000 Euro gibt. Das wäre nicht zulässig.
Genau.
Aber es gibt die, die natürlich sagen, sie arbeiten sehr viel mit studentischen Hilfskräften auf 400-Euro-Basis. Und es gibt die, die sagen, sie haben zwei Leute oder dann mit einer Sekretärin zweieinhalb oder drei, ja, die ordentlich verdienen. Mehr, genau, ist dann aber eben auch nicht drin. Und das ist natürlich, also wenn man sich nur mal ein plastisches Beispiel für die Hörerinnen und Hörer, ein normal großes Referat, was sich dann mit Co-Referaten an einem Gesetz beteiligt, das würde ich sagen, also eins besteht so aus 5 bis 8 Leuten, da sind aber immer mehr als ein Referat beteiligt. Das heißt, da sind schon mal 30 oder 35 Leute mit tiefer, Sie haben es eben gesagt, tiefer langjähriger Fachexpertise, die dann in Argumentationen treten müssen mit Abgeordneten, die zwei Leute haben, die kluge Fragen sich maximal überlegen können, aber die gar nicht so tief einsteigen. Es ist ja auch nicht die Aufgabe, am Ende ein Gesetz zu schreiben, aber eine Augenhöhe wiederherzustellen. Also meine These ist, dass die Augenhöhe zwischen Parlament und Exekutive in den letzten Jahren immer weiter...
Zu Ungunsten des Parlaments.
Genau.
Ja. Okay, spannend. Machen wir einen riesen Cut, hätte ich fast gesagt. Und gucken wir noch mal so ein bisschen in die KV-Welt hinein. Sind Sie ein guter Lobbyist?
Ich würde das sagen, ja, auch wenn das, wenn man das selber sagt, und vor allem wenn man es in einem Podcast sagt, immer etwas überheblich klingt. Deswegen versuche ich freundlich dabei zu lächeln. Aber ich glaube schon, dass ich nicht nur meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen mache, sondern wir tatsächlich auch erfolgreich in der vorletzten Legislatur positive Dinge geschafft haben. In dieser Legislatur würde ich sagen, erfolgreich noch mehr Unfug verhindert. Dass wir hier den großen Schritt bekommen hätten in den letzten 3 Jahren, das wage ich nicht zu behaupten. Aber man kann natürlich auch nur ein so guter Lobbyist sein, wie am Ende das politische Umfeld für einen arbeitet. Und das vielleicht auch als Blick in die Zukunft. Auch wenn ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung uns deutlich gewogener ist als die aktuelle. Es war, bleibt natürlich das Finanzproblem der Krankenkassen bestehen. Das heißt, die Idee, dass jetzt am Ende die großen Geldsummen in den Bereich der Niedergelassenen fließen, auch wenn ich mir das sehr, sehr wünschen würde und es dafür sehr viele Argumente gibt, halte ich dann trotzdem nicht für realistisch, weil irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und dass das in Massen aus den Krankenhäusern in die Praxen fließt, wie es auch sinnvoll wäre, auch das ist der Macht des Faktischen geschuldet, dass das, glaube ich, so schnell nicht passieren wird.
Bleiben wir beim guten Lobbyisten Martin Degenhardt. Arbeitgeber oder sagen wir eigentlich Dienstherren ist ja nun mal eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Hier nämlich die KV Bayerns. Das heißt, sie sind auch gewissen legalen Gepflogenheiten schlicht unterworfen als Mitarbeiter einer Körperschaft. Und drehen wir es anders um. Die Körperschaft oder eine KV, nehmen wir jetzt einfach mal eine KV, mit der KBV kann man das dann auf Bundesebene hochskalieren, hat ja eine... Sie hatten es im Vorgespräch genannt, eine Zwitterrolle. So, einerseits kriegt sie von uns als Gesellschaft einen Auftrag, eine sehr klar umgrenzte, qua Gesetz beschriebene gesellschaftliche Aufgabe für uns zu lösen in einer Form der Selbstverwaltung, Art 1. Und Art 2, das ist der zweite Teil der Zwitterrolle, muss sie dafür natürlich Lobbyismus betreiben. Das ist ihr Job. Lobbyismus für die Sache, mit der sie beauftragt wurde. Aber natürlich auch Lobbyismus, und jetzt kommt der Vorwurf des Herrn Lauterbach, der Sie alle natürlich als Lobbyisten schimpft, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, oder?
Also nochmal, ich bin stolzer Lobbyist und bin das gerne, weil ich legitime Interessen vertrete. Wenn man mich deswegen Lobbyist nennt, weil ich legitime Interessen der Praxen hier manchmal lautstark, manchmal leise und manchmal ganz im Hintergrund vertrete, dann schäme ich mich nur nicht dafür, sondern bleibe bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Halte ich das für ein Wesensmerkmal unserer freiheitlichen Demokratie. Weil ein Arzt in seiner Praxis hat nicht die Möglichkeit, sich mit den Themen in der Tiefe zu beschäftigen, weil es auch nicht seine Aufgabe ist. Eine Ärztin in ihrer Praxis kann uns natürlich ihre Probleme melden. Aber welche Regel im SGB V ich da verändern muss, damit das von ihr beschriebene Problem behoben wird, das kann sie nicht wissen, das muss sie auch überhaupt nicht wissen.
Ja.
Das ist unsere Rolle als Interessenvertreter an der Stelle. Und die halte ich tatsächlich für essentiell, weil woher soll ansonsten in der Politik hier jemand das wissen? Also ich nehme ein Beispiel, diese Art von Arbeit gäbe es nicht. Der Abgeordnete X geht zur Ärztin Y und die sagt, folgende 5 Formulare machen mir Riesenärger, die funktionieren nicht, die müsst ihr morgen abschaffen. Dann kommt der Abgeordnete zurück und denkt, ja, das war vielleicht eine ganz gute Idee, hat aber überhaupt gar keine Vorstellung, auch die Ressourcen nicht, wie man das machen könnte. Sagt das dem Ministerium. Das Ministerium sagt aber, nee, die Formulare fanden wir immer schon gut. Die haben wir seit 10 Jahren, die behalten wir. Der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, dann zu wissen, was muss ich denn jetzt tun, sondern er braucht ja fachliche Ansprechpartner, die dann natürlich auch in dem Moment Verbündete sind. Also wir haben natürlich auch Situationen, wo dem Abgeordneten völlig klar ist, oder ich will das gleiche Ziel wie beispielsweise die Falk-KV. Dann fragt er natürlich bei mir öfter nach, in dem Wissen aber, dass wir das gleiche Ziel haben. Während er sagen würde, ich habe das Ziel nicht, würde er vielleicht einmal mein Argument hören, warum ich das Ziel falsch finde, und sich dann aber mit anderen Leuten zusammentun, die ihm helfen, argumentativ das zu unterstützen. Das finde ich eine tatsächlich wichtige Rolle.
Nochmal zum guten Lobbyisten. Sie sagen, und das sei Ihnen unbenommen, Sie vertreten ja quasi die gute Seite der Macht. So, die Interessen derjenigen, die sich um unser aller Gesundheit idealerweise kümmern. Da fällt es einem jetzt zunächst tatsächlich mal schwer, herauszufinden, was daran nicht gut sein soll. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, jetzt wird es ein bisschen polemisch vielleicht, haben wir natürlich immer wieder auch den Streit um Vergütungsfragen. So. Und was wäre quasi das größte Thema schlechthin als das Thema Honorar? Natürlich, Sie erinnern sich an das schöne Zitat unter anderem von Frau Dittmar mit einer gewollten Provokation in die Welt gesetzt, dass 220.000 Euro doch eigentlich genug sind. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Da würden wir alle sagen, das ist eigentlich genug. Da stellt sich jetzt die Frage, wie weit geht dann so ein Lobbyist, der ja Martin Degenhardt, der für die gute Seite der Macht eintritt, würde ein Martin Degenhardt, weil er halt dafür bezahlt wird, immer sagen, nein, das ist nicht genug? Oder würde ein Martin Degenhardt auch mal sagen, im Prinzip habt ihr recht, aber...
Also natürlich gehört es im Hintergrund dazu zu sagen, im Prinzip habt ihr an der Stelle recht, aber ich glaube, diese Differenziertheit braucht es tatsächlich auch, um auch glaubwürdig zu sein. Also wir haben natürlich Forderungen auch aus unserer Mitgliedschaft, die sind nicht umsetzbar, die sind unrealistisch und vor allem nicht finanzierbar.
Das würde Martin Degenhardt auch sagen.
Das würde ich natürlich hier, wenn ich sie konkret käme, öffentlich wahrscheinlich mich sehr zurückhalten, ja. Aber im Zwiegespräch schon sagen, weil es, glaube ich, wichtig ist, um bei anderen Themen, wo es dann wirklich entscheidend ist, glaubwürdig zu sein. Weil wenn ich immer nur sage, morgen geht die Welt unter und sie ist aber nach 3 Jahren noch nicht untergegangen, dann hört man mir beim nächsten Thema, wenn ich wieder sage, das ist der Zusammenbruch der ambulanten Versorgung, hört man mir nicht zu. Man merkt es ja bei den Krankenkassen. Die Krankenkassen haben jetzt 20 Jahre lang gesagt, sie haben kein Geld. Dabei saßen die jahrelang auf Milliarden und Milliarden und Milliarden. Jetzt haben sie die letzten 1,5 Jahre wirklich kein Geld.
Und dieses Jahr wird es noch besser?
Und dieses Jahr wird es noch schlimmer. Und keiner glaubt, hat ihnen keiner geglaubt. Das heißt, die letzten beiden Regierungen haben, obwohl das Problem absehbar war, nichts getan, weil die Krankenkassen vorher so lange auf die gleiche Trommel geschlagen haben, dass man sagt, jetzt kommt schon wieder dieses Lied. Und ich glaube, den Fehler darf man nicht machen. Und deswegen muss man sich Glaubwürdigkeit auch durch Differenziertheit behalten, damit klar ist, und das ist mir das Wichtige auch in meinen Gesprächen, dass wenn ich mich mit einem Problem melde, das nicht so ein Standardthema ist, was wir mal ins Schaufenster stellen, sondern dass, wenn ich mit einem Thema anrufe, wir ein wirkliches Problem haben, wo jetzt derjenige sich auch gemüßigt sehen muss, was zu tun. Und wenn bei allem anderen kann ja unsere öffentlichen Aussagen, die wir zum Teil ja seit 30 Jahren tätigen, lesen. Aber entscheidend ist, dass man sich die Glaubwürdigkeit behält. Jetzt ist es ernst, macht was. Und das ist uns in dieser Legislatur zumindest beim Verhindern gelungen. In der alten Legislatur, gerade auch mit Corona, muss ich sagen, ist uns das sehr viel im Positiven gelungen, dass man jetzt tatsächlich was, und zwar akut was tun muss, und das nicht nur einfach, wie man so schön sagt, Lobbygeschrei ist. Ja.
Bleiben wir tatsächlich nochmal so ein bisschen beim Geldbörserl. Das versteht jeder von uns. Das verstehen auch die Leute, die uns zuhören, am besten. In der jedenfalls veröffentlichten Sichtweise aus dem KV-System, sei es KBV, sei es ZI, ne, macht ein Praxispanel und eigene Erhebung zum Thema Einkommen, Wirtschaftlichkeit und aber auch den ganzen Berufsverbänden, ist die Sache, wenn man das liest, relativ klar, wie Sie sagen. Eigentlich ist das Abendland in den Praxen längst am Untergehen, wenn nicht sofort ein paar Milliarden zur Verfügung gestellt werden. Auch die Position, die man von einzelnen Verbänden zur Bundestagswahl lesen kann, die sind eine Aneinanderreihung von mehr hier und mehr in Ruhe lassen dort und dort und dort. Das ist Politik. Es ist ja in Ordnung, dass man das macht. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie im vertraulichen Gespräch differenzierter rangehen und sagen, ja, die Positionen sind plausibel nachvollziehbar, aber die Kostenstrukturanalyse von D-Statis ist jetzt auch nicht ganz unglaubwürdig.
Naja, ich würde auch da sagen, dass die ZI-Zahlen die bedeutend besseren und auch genauer gerechneten sind, weil das tatsächlich auch den Tatsachen entspricht. Aber ich glaube jetzt mit Blick auf das, was Sie gesagt haben, Differenzierung. Natürlich haben wir jetzt 20 oder 30 Forderungen, die alle berechtigt sind, sonst hätten wir sie nicht aufgeschrieben.
Ja.
Es ist aber völlig klar, dass wir das auch aufgrund der Kassenlage nicht kriegen werden. Das heißt, der Job im Hintergrund ist dann auch eine Hierarchisierung vorzunehmen und zu sagen, wenn ihr schon nur gewisse Möglichkeiten habt, dann macht bitte unbedingt das und das und das, weil das bringt den Arztpraxen gerade am meisten. Das andere wäre auch wünschenswert, aber wenn wir nur eine bestimmte Anzahl von guten Dingen kriegen, dann sind das die entscheidenden. Wenn ich so eine Diskussion natürlich öffentlich führe, dann habe ich immer wieder Kleinstverbände, die dann eine bestimmte Forderung aber wollten, die uns in einer Kakophonie erscheinen lassen würde, die unprofessionell wäre. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr gut, wie jetzt vorgegangen wird, dass man das große Picture aufzeigt, dass man sagt, wo steuern die Praxen eigentlich seit Jahren hin? Das ist ja kein Prozess, der gestern begonnen hat. Sowohl von der Altersstruktur als auch von der Kostenstruktur, die wahnsinnig in die Höhe geht. Gleichzeitig werden die Anforderungen, Stichwort Hygiene, auch Stichwort Bürokratie immer höher. Das heißt, die Schere geht auseinander. Darauf hinzuweisen, das tun alle gerade, finde ich, mehr als richtig, ist auch der absolut richtige Weg.
Ja.
Und wenn es dann jetzt aber um die Feinjustierung geht,
ja,
müssen wir nach der Wahl schauen, was sind die zentralen Themen, die wir zuerst brauchen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Eigentlich haben Sie mir jetzt gerade ein Stichwort für ein anderes Thema gegeben, über das wir noch kurz sprechen sollten, aber das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, natürlich ist es nicht legitim, dass jeder seine Forderung formuliert und sagt, für mich wäre das und das besser. Und natürlich brauchen wir nicht drüber reden, ist eine Entbudgetierung ärztlicher Leistungen etwas, was man vernünftigerweise nicht schlecht finden kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen wir, die Torte hat einen begrenzten Umfang und alle streiten sich ja darum, wer kriegt das größte Stück.
Nur wenn ich mir anschaue, wie allein die Steigerungsraten der Arzneimittelpreise unkontrolliert in den letzten 2 Jahren gelaufen sind, dafür hätten sie uns 5-mal entbudgetieren können.
Ja.
Das heißt, da ist es völlig egal. Und wenn wir über Kleinstsummen reden, ich will die Neupatientenregelung nochmal in den Raum stellen, die wirklich was gebracht hat. Ich habe gerade erst wieder mit Fachärzten gesprochen, die wahnsinnige Verluste jetzt haben, weil sie eben genau das gemacht haben, was wir von ihnen verlangt haben. Nämlich nicht wieder einbestellt, sondern wirklich sich mit sehr viel Arbeit neue Patienten angeschaut. Die sind jetzt, wie man so schön sagt, die gepitchten. Haben wir über 400 Millionen Euro und sie hier ein Dreivierteljahr gestritten wie die Kesselflicker mit der Politik. Am Ende haben sie es trotzdem gemacht. Und gleichzeitig lässt man in anderen Bereichen die Kosten unkalkuliert oder ungebremst in den Himmel stoßen. Also das eine ist Arzneimittelbereich, das zweite ist auch im Krankenhaus.
Ja.
Da ist der Aufschrei nur begrenzt groß, weil man jetzt ja diese wundertolle Reform gemacht hat.
Naja, und Herr Gass wird ja trotzdem nicht müde, auch wenn wir bald bei 100 Milliarden Ausgaben für Krankenhausleistungen sind, oder eigentlich sind wir da schon, wird Herr Gass ja trotzdem nicht müde, auch ganz öffentlich zu sagen, er braucht mehr Geld.
Ja.
Und damit wird er ja gehört. Insbesondere von Landespolitikern. Also selbst dieses Plump-Argumentieren funktioniert ja.
Deswegen bleiben wir, finde ich, unsere Forderung nicht nur berechtigt, sondern wir müssen sie genauso laut auch dabei bleiben, in dem Wissen trotzdem, dass wir uns nach der Wahl anschauen müssen, was können wir denn im Grunde der Kassenlage erreichen. Und nur die Diskussion, wenn ich die öffentlich führen würde, haben wir als Verbände und auch als Körperschaften natürlich verloren, weil wir nie alle glücklich machen können. Im Gegenteil, im Moment ist eher die Frage, wir budgetieren, wen muss ich mehr unglücklich machen als die anderen? Das ist im Moment ja unsere Rolle. Wir sind ja gar nicht dabei, Manner zu verteilen.
Man muss einen schwarzen Peter finden. Und das ist ein schönes Beispiel, das Sie ansprechen, nämlich mit dem, wie weit darf man das Konziliante öffentlich machen? So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Was, wenn ich Sie richtig verstehe, im vertraulichen Gespräch sehr wohl stattfindet, ne, wo man sehr wohl differenzierter betreibt. Aber das Beispiel, das Sie gerade ansprechen, ist ja die GOE-Reform. Über Jahre haben Sie jetzt einen riesen Vorteil, dass Sie als KV-Mensch sich super über ein Thema äußern können, das Sie eigentlich gar nicht betrifft. Hat ja auch einen gewissen Vorteil. Über Jahre sind die nicht vorangekommen in der Ärzteschaft. Ganze Kammerpräsidenten sind darüber gestolpert oder wurden deswegen abgesägt. Und dann hat man es tatsächlich geschafft, dass die Ärzteschaft einen konzentrierten Entwurf vorlegt. Die Ärzteschaft schafft es sogar, sich wenigstens mit dem PKV-Verband so weit ins Benehmen zu bringen, dass man ein Preisverzeichnis zur Legendierung entwickelt. Und Jedenfalls, so wird es gesagt, ist das Ganze gemeinschaftlich mit den Verbänden erarbeitet worden. Dann wird das vorgelegt, dieses Verzeichnis, mit der Hoffnung, dass es irgendwann von der Politik in eine Novelle gegossen würde. Und was passiert? Die ersten Verbände kommen aus der Deckung. Hier namentlich vor allem die technischen Verbände, Radiologie, Labor, die verlieren drastisch, ohne Frage. Aber das war ja politischer Common Sense, dass man sagt, die Medizin muss mehr aufs Sprechende gehen. Und auf einmal kommen die aus der Deckung. Und Stand heute ist es so, als Beobachter würde ich sagen, diese GOE-Novelle ist tot. Und ich würde jetzt mal, Martin Degen hat ein leichtes Nicken angedeutet. Und ich bin gespannt, was in Leipzig beim Deutschen Ärztetag passieren wird, wenn die sich dann gegenseitig zerlegen. Dann lacht man sich doch in der Mauerstraße in Berlin ins Fäustchen.
Also gut, ob die was zu lachen haben, nachdem sie jetzt ja wirklich seit Jahren Arbeitsverweigerung dort betreiben. Und zwar noch nicht in dieser Legislatur, sondern auch schon in denen davor. Also es fängt ja schon mit der Genese an zu sagen, wir schieben die Arbeit, die eigentlich die Aufgabe des Normgebers, in dem Fall nämlich des Bundesministeriums für Gesundheit ist, die schieben wir einfach mal quasi unlösbar erstmal in die Ärzteschaft und sagen, ihr müsst euch jetzt untereinander so lange kannibalisieren, bis das irgendwie konsensfähig ist. Und dann müsst ihr noch die PKV und vor allem die Beihilfe dazu kriegen, dass sie mitmachen. Also allein dieses Verfahren ist eigentlich schon unerhört, weil das Arbeitsverweigerung von BMG-Seite aus meiner Sicht ist.
Aber unter vielen Ministern.
Und dann,
auch, hat, auch seit
genau,
Daniel
hat Bahr. Hat nichts mit Karl Lauterbach zu tun. Ja. Daniel Bahr hat damals diesen Schritt gewählt und hat mir den Satz gesagt, den ich damals wirklich für abstrus gehalten habe. Ich glaube, jetzt 14 Jahre her. Martin, seht zu, dass ihr euch unter einem FDP-Minister einigt. Alle und anderen unterschreiben die GOE sowieso nicht. Das habe ich für Wahlkampfklamauk der FDP gehalten.
Er sollte recht behalten.
Hat aus meiner Sicht bisher recht behalten. Grüße gehen an der Stelle raus. Und deswegen, trotzdem ist das Verfahren jetzt so. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, die Verbände haben, sich verbindlich auf was zu einigen. Und das muss aus meiner Sicht jetzt dann die Aufgabe nach dem Streit. Sie haben das beschrieben, die Beck hat gesagt, sie haben mit allen Verbänden das abgestimmt. Das kann aus meiner Sicht ja nicht sein, weil sonst hätten sich nicht so viele öffentlich darüber beklagt.
Wissen Sie das?
Ich weiß es nicht, weil ich in dem Verfahren nicht beteiligt bin, aber mein Blick auch da nur als Beobachter von außen ist, wenn ich angeblich das mit allen konsentiert habe, können sich nicht so viele lautstark beschweren. Dass man im Hintergrund dann grummelt, das ist das eine, aber es ist ja nicht gegrummelt, sondern es ist ja eine Bombe explodiert. Und deswegen, da bin ich ganz bei Ihnen, muss der nächste Deutsche Ärztetag sich dem Thema jetzt annehmen und tatsächlich mit Mehrheit da eine Entscheidung drüber treffen. Das ist die einzige Möglichkeit.
Sie kennen ja diese Leute, über die wir gerade sprechen, also diejenigen, die in Berufsverbänden aktiv sind und die Interessen eines Fachgebiets, einer spezifischen Gruppe vertreten, die sind ja auch bei Ihnen in den KV und in den Vertreterversammlungen. Oftmals sind es die gleichen oder sogar dieselben Leute. Und Sie wissen ja, dass das alles auch teilweise schräge Vögel sind. Auch sehr spezielle.
Haben Sie jetzt gesagt.
Das ist meine Beobachterperspektive. Ich darf das ja sagen. Sie können da nicken oder nicht. Teilweise auch sehr spezielle Charaktere und Temperamente, die da zusammenkommen, die doch hier und da eine sehr gehörige Kraft der Moderation benötigen. In der Regel oftmals die Vertreterversammlungschefs, die VV-Chefs. Wenn Sie mit Ihrer ganzen tiefen Kenntnis dieser spezifischen Szene, dieser spezifischen Clique, dieser spezifischen Temperamente, die da zusammenarbeiten, mal eine Bewertung abgeben wollen. Meine Beobachterperspektive ist die, die werden sich nicht einig. Dafür sind Ihre spezifischen kleinen Klientelinteressen, ich könnte jetzt auch das Stichwort Laborreform nennen, viel zu eigen. Und am Ende ist mir doch das Hemd näher als der Rock.
Wir haben aber ja kein Einstimmigkeitsprinzip. Also deswegen hatte ich eben gesagt, der Deutsche Ärztetag muss mit Mehrheit entscheiden. Also dass wir alle diese...
Aber dann wird jemand hinten runterfallen, das ist klar.
Das geht gar nicht anders. Ja. Also dass wir alle diese Einzelinteressen unter einen Hut kriegen mit dem begrenzten Geld. Also wenn wir nicht die PKV im Rücken hätten, sondern sagen könnten, wir bauen uns unsere Welt, wie sie uns gefällt, dann
können wir... Unendlich viel Budget.
Dann können wir uns natürlich einigen. Wenn ich aber am Ende eine PKV mit einer bestimmten Zahl im Kopf dahinter habe, dann muss ich ja unsere Vorstellungen irgendwie mit der in eine Richtung bringen, weil ansonsten kriege ich gar keinen Minister, der diese Reform am Ende unterschreibt. Weil das ist ja jetzt die politische Bedingung, die wird sich ein kommender Bundesminister für Gesundheit auch zu eigen machen. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Der wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er jetzt sagt, er baut jetzt selber was. Ja. Also das Verfahren, so vertragst du das meiner Sicht ist, wird bleiben. es gibt aus meiner Sicht nur eine demokratische und auch faire Möglichkeit, nämlich dass auch da wieder die einzelnen Verbände untereinander Argumente austauschen, auch mit den zum Teil ja nicht so in den Partikularinteressen hängenden dann Delegierten oder Abgeordneten eben der entsprechenden Kammerversammlungen. Und dann muss man dort mit Mehrheit abstimmen. Ich sehe also als Demokrat sehe ich keine andere Möglichkeit. Außer es gibt einen Kammerpräsidenten, das ist jetzt aber Wolkenkuckucksheim, der so stark ist, dass er sagt, ich mache das so, das ist es genau. Und wenn nicht, dann gehe ich.
Ja, auch das wird ja gar nicht funktionieren, genau. Weil man erlebt ja auch bei verschiedensten Kammerpräsidenten, wie die auch einen internen Wettbewerb ausgesetzt sind. Und da ist Wettbewerb noch ein schöner Begriff für. Es ist letztlich Machtkampf natürlich auch. Manchmal kann man die Ärzteschaft so ein bisschen vergleichen mit den, oder gewisse Bedingungen in der Ärzteschaft mit den europäischen Verträgen und dem Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat.
Nur wir haben ja in dem Fall kein Einstimmigkeitsprinzip, das will ich nochmal sagen.
Bei der GOE wird es halt eingefordert, ne, von oben jedenfalls. Ja. Ist das eine bittere Erkenntnis, dass zur Demokratie, zu einer funktionierenden Demokratie zwingenderweise dazugehören muss, dass es auch mal Verlierer geben kann?
Ich glaube, Kompromissfähigkeit ist das richtige Wort. Mhm. Ich glaube, dass wenn man die verliert und natürlich kann das in dem einen Fall auch ein Verlust vielleicht von Finanzmitteln sein. Das kann aber natürlich auch bedeuten, dass man auf der anderen Stelle was kriegt, in Erleichterung von Bürokratie oder wie auch immer. Ich glaube aber, wenn politische Akteure, und zwar egal, ob das jetzt in einer Bundesärztekammer, in einer Kammer ist oder auch die einzelnen Verbände hier auf der Bundesebene, wenn wir nicht kompromissfähig sind, und das ist ja auch, wir hatten eben über die fiktiven 30 Forderungen der Ärzteschaft für die Bundestagswahl gesprochen. Also wenn ich nicht die aufstelle in dem Wissen, dass ich davon vielleicht nicht alle kriege und trotzdem die Welt aber nicht untergeht, dann bin ich aus meiner Sicht kein guter Demokrat, weil dann will ich ja Absolutismus für das, was ich mir überlegt habe und alles andere lasse ich nicht gelten. Und so funktioniert aus meiner Sicht zumindest unsere Welt nicht. In Russland mag das anders sein. Wenn sie Putin überzeugen, haut er auf den Tisch und dann wird es genau so gemacht. Ob das gut oder schlecht ist, wird dann aber auch nicht mehr diskutiert. Das wäre für mich das deutlich schlechtere Deutschland als der mühsame Kompromiss, den wir jeden Tag, auch übrigens innerhalb der Selbstverwaltungen ja suchen. Sie haben ja gesagt, wir sind uns natürlich auch bei vielen Themen nicht einig, auch weil viele Ärzte eben auch ganz unterschiedlich arbeiten, ihre Praxen strukturiert haben. Das ist aber in anderen Wirtschaftsverbänden, um mal das zu spiegeln, ist das genauso. Also selbst in einem so homogenen Bereich wie der Wirtschaftsvereinigung Stahl haben sie über das Thema Energiepreise, grüner Stahl und Co., Wasserstoff eine Vielfalt an Diskussionen. Am Ende trifft aber dort eine Mitgliederversammlung, ähnlich wie bei uns, eine Entscheidung. Und das ist dann zumindest die Position des Verbandes. Mhm. Es steht aber jedem einzelnen Mitglied, und das erleben wir ja, wir sind ja jetzt als KVen auch nicht
eine Einzelmeinung zu äußern.
Genau. Wir sind ja auch nicht sozusagen bei unseren Mitgliedern unumstritten und höchst beliebt. Trotzdem ist es völlig legitim, dann zu sagen, obwohl die Vertreterversammlung XYZ beschlossen hat, bin ich als einzelner Arzt dagegen. Und kann zur Not auch dagegen klagen. Ob das dann was bringt, ist eine andere Frage. Aber diese Option gibt es ja in diesem Land und die finde ich großartig.
Sozialgerichtsbarkeit, auch was Schönes. Jetzt wollen wir aber nicht den Sozialrichtern in der Republik noch mehr Arbeit machen, als sie ohnehin schon haben. Nicht zwingend wegen des SGB V, sondern eher wegen anderer. Aber vielleicht zum Ende nochmal so ein Ausblick. In gut einem Monat ist Bundestagswahl. Das GVSG ist nach wie vor nicht beschlossen. Es gibt Gerüchte, die werden auch vom Minister gestreut. Es könne vielleicht noch was werden damit. Also auch als Lumpensammlergesetz vielleicht, dass dann vielleicht doch noch ganz schnell die Endbudgetierung kommt. Wie sehen Sie das?
Also ich halte das für absolut ausgeschlossen und Traumtänzerei. Insgesamt war ja die gesamte Rede des Ministers gestern doch fast eher ein Kabarettprogramm. Er war am Samstag bei der Proklamation des Kölner Dreigestirns. Mein Eindruck war, seine Rede war davon noch leicht inspiriert. Also er sagte vielleicht für alle, die das jetzt hören und nicht dabei waren, weil wir eben so lange über die GOE geredet haben, wenn er als Minister wiedergewählt würde, wäre das das Erste, was er anpackt. Da hat zu Recht der ganze Saal lautstark gelacht.
Ja.
Und also in dieser Legislatur wird da nichts mehr passieren. Es wird auch, also das sagen alle Gesprächspartner, die am Ende für eine Mehrheit notwendig wären.
Ja.
Also Rot-Grün würde das gerne wollen, aber sowohl die FDP als auch die CDU-CSU sind dazu nicht bereit und alle anderen haben keine Mehrheit. Was ich aber mir wünschen würde, wäre, dass wir sehr schnell am Anfang der Legislatur ein Lumpensammlergesetz machen mit den positiven Dingen. Es gab ja auch ein paar wenige positive, die alle schon aufgeschrieben sind. Unter anderem die Entbudgetierung, die auch politisch ja unumstritten ist, bei auch den potenziellen neuen Koalitionspartnern. Und deswegen wäre mein großer Wunsch, dass wir jetzt nicht versuchen, in den wenigen 3 oder 4 Sitzungstagen, die es noch gibt, das irgendwie hinzukriegen. Das wäre sowieso allein schon von der Gesetzessystematik her hochproblematisch, sondern dass sich die neuen Koalitionspartner vornehmen, ganz schnell sozusagen im ersten Monat nach der Regierungsbildung das alles anzuschieben, so dass wir dann hoffentlich vielleicht noch eine Inkrafttreten der Entbudgetierung zum 1.1. nächsten Jahres irgendwie hinkriegen. Das wäre, je nachdem, wann sich die Regierung bildet, möglich. Das halte ich für deutlich realistischer und das ist im Moment der Weg, für den ich kämpfe.
Martin Degenhardt hält eine Entbudgetierung per 1.1.26 für realistisch.
Möglich.
Für möglich. Aha, ich meine, ich hätte das Wort realistisch an einer Stelle gehört. Okay, also es ist möglich. Jetzt könnten wir noch über Chancen und Risiken der Kassenlage sprechen. Machen wir in einem anderen Gespräch, würde ich sagen. Ja. Martin Degenhardt, vielen Dank. Und heute Abend viel Spaß bei den Hausärzten.
Dankeschön und vielen Dank für Ihre Zeit.